Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Nach dem Regierungsprogramm haben jetzt ÖVP, SPÖ und NEOS auch die neuen, teilweise auch sehr alten Köpfe der Regierung vorgestellt. Also wer Minister, wer Staatssekretär und RIN werden soll und wie diese neue Regierung gestartet ist. Also sie soll erst am Montag angelobt werden, aber nach langwierigen Verhandlungen jetzt steht, welche Chancen sie hat, welche Risiken, das möchte ich jetzt mit einer echten ÖVP-Insiderin besprechen, nämlich mit der einstigen Kanzlersprecherin von Wolfgang Schüssel, Heidi Glück. Und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Heidi Glück, es war, und viele Leute rätseln schon ein bisschen, eine sehr, sehr schwere Geburt. Die Nationalratswahl hat am 29. September stattgefunden. Wir sind jetzt eben Ende Februar. Warum ist jetzt etwas zustande gekommen, was zunächst Anfang Jänner geplatzt ist? Weil so ganz einleuchtend ist das für sehr viele Menschen nicht.
Na, ich würde sagen, die Chefverhandler dieser Dreierkoalition würden wahrscheinlich sagen, gut Ding braucht Weile. Aber 5 Monate sind natürlich
ist schon eine
sehr, sehr lange Zeit, auch also in erster Linie für österreichische Verhältnisse, würde ich sagen, sehr lang. Aber offenbar hat es diese verschiedenen Anläufe gebraucht, um vor allem in erster Linie auch einmal eine Art Gesprächs- und Vertrauensgrundlage zwischen den Verhandlungsparteien aufzubauen. Und man hat es gesehen, wie dann im Anfang Jänner diese erste Dreier-Verhandlungsrunde geplatzt ist, dass da sehr deutlich noch sichtbar war, dass man eine sehr, wie sagen wir, unterkühlte Gesprächsbasis noch gepflegt hat. Da dürfte man sich jetzt angenähert haben. Das hat sicher auch geholfen, dass die Verhandlungen mit der FPÖ gescheitert sind und sozusagen alle drei ein bisschen zusammengeschweißt hat, einen Kanzlerkickl auch verhindern zu können. Und es hat in Wahrheit ja jetzt auch keinen Plan B mehr gegeben, weil ich denke, wären die Verhandlungen jetzt auch gescheitert,
dann hätte es Neuwahlen gegeben.
Hätte es nur mehr den Ausweg von Neuwahlen gegeben.
Gleichzeitig, bevor wir auf den Ist-Zustand kommen, hat die ÖVP, die damals den Regierungsbildungsauftrag gehabt hat, das muss ich jetzt schon auch durchnehmen, da den ganzen Verhandlungsprozess damals nicht auch wirklich falsch aufgesetzt? Weil wir wissen, es gab keine klaren Vorgaben, es gab keine klare Budgetehrlichkeit, also wie es wirklich ausschaut. Man hat 300 Verhandler Untergruppen quasi abschließen oder nicht abschließen lassen, Themen quasi verhandeln lassen, ohne zu wissen, wie das Budget überhaupt ausschaut. War das nicht schon von Anfang an auf Scheitern aufgesetzt damals?
Ja. Es hat sich auch herausgestellt, dass es keine passable Methode war, wie man zu erfolgreichen Regierungsbeschlüssen oder Verhandlungsabschlüssen kommen kann. Ich habe das auch im Herbst kritisiert, nämlich auch aus der eigenen Erfahrung, die ich in meiner Zeit im Bundeskanzleramt oder bei Regierungsverhandlungen am Rande miterlebt habe. Man kann nicht mit 300 Verhandlern auf einen grünen Zweig
und
kommen.
Ohne Budget.
Und ohne dass klar
Zahlen.
Ist, wie schauen die Budgetzahlen aus. Das heißt, es waren Wünsche ans Christkind, würde man vielleicht aus retrospektiv sagen können, die dann natürlich auch budgetmäßig nicht bedeckt werden können. Wobei man dazu sagen muss, dass auch jetzt sehr viele Vorschläge und Ansagen im Papier formuliert sind, bei denen sehr viel oft in Klammer dabei steht, dass es sozusagen davon abhängt, ob man sich das dann auch tatsächlich leisten kann.
Worauf man sich jetzt geeinigt hat, das sind jetzt über 200 Seiten Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS. Es wirkt, wir haben es schon ein bisschen hier auch analysiert, der Niki Fellner und ich, es wirkt solide. Aber es wirkt jetzt nicht gerade visionär. Also man merkt schon, dass jeder ein bisschen seine Schwerpunkte hat. Die ÖVP mit Sicherheit und Asyl doch sehr streng. Also in diesen ganzen Punkten, da dürften ja auch die NEOS sehr stark dafür sein. Die SPÖ hat vielleicht beim Sozialbereich mehr durchgekriegt, als viele ursprünglich geglaubt haben. Nicht ganz klar war uns die Handschrift der NEOS. Ist dir das klar?
Also ich finde auch, dass an sich im Regierungsübereinkommen jetzt die Handschriften der einzelnen Parteien schon sichtbar sind. Ich denke, soweit ich es überflogen habe, ist sehr deutlich die Handschrift der SPÖ, die vorher nicht so eindeutig und sehr klar war. Die NEOS haben die Handschrift in erster Linie im Bereich der Bildung. Dort sieht man es am deutlichsten, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist nicht der große Reformwurf. Es ist wahrscheinlich das pragmatisch Machbare, würde ich sagen. Aber es ist auch mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Also man merkt, es sind drei Parteien, die daran gearbeitet haben. Deswegen ist es auch sehr umfangreich. Es sind viele kleine Schritte, von denen man aber trotzdem noch abwarten muss, wie viel dann, wenn einmal die Sanierungsphase beendet ist, wie viel dann tatsächlich in dieser nächsten Phase, nämlich dort, wo es dann um Innovationen geht, wo es dann darum geht, dass man den Leuten auch wieder Entlastungen versprechen kann, ob das dann tatsächlich realisierbar ist.
Das ist jetzt ein bisschen das Problem, dass die Budgetwirklichkeit halt so grimmig ist, dass man nicht wirklich verteilen kann, dass man den Eindruck hat, es gibt Ansätze, die richtig sind, aber die mit der angezogenen Handbremse...
Sie sind zumindest am Papier einmal gut festgehalten, aber ob sich das dann auch realisieren lässt, muss man...
Wo deiner Meinung nach hat sich die ÖVP-Handschrift am klarsten jetzt gezeigt? Oder was ist der Schwerpunkt der ÖVP in diesem Regierungsprogramm?
Ja, ich würde sagen, also auf der einen Seite ist es die Budgetkonsolidierung.
Die sie aber selber verursacht
die
haben.
Die sie selbst verursacht haben, das ist richtig. Die ÖVP hat sehr deutlich auch gemacht, dass das Thema Leistung wieder sozusagen betont werden muss und soll.
Also Überstunden.
Im Bereich der sage jetzt mal, im Bereich des Wirtschaftsthemas, in dem Überstunden niedriger besteuert werden, in dem man Anreize macht, länger arbeiten zu können, verschiedene andere Dinge auch was die Unternehmen selber betrifft und im Bereich der Sicherheit, wo sie einen sehr strikten, würde ich jetzt einmal sagen, Asylkurs formuliert haben, was zu meinem Erstaunen durchaus die SPÖ sozusagen mitgetragen oder mitträgt.
Das wundert mich ehrlich gesagt wenig, Heidi Glück, weil das Erstaunliche ist, das Kapitel war in Wirklichkeit schon Ende Dezember fertig verhandelt. Und da waren sich ja, es hat ja immer davon abgehängt, wer verhandelt hat. Das hatte ja für die SPÖ sehr stark der Philipp Kocher, der dem eher Pragmatikerflügel oder rechten Flügel der SPÖ angehört, verhandelt. Also das ist ja spannend, dass ein Kapitel, wo man hätte denken können, das wird kontroversiell, schon längst...
Ja, ich meine, ich glaube, man muss... Ich denke, die Verhandlungsführer haben von Anfang an gewusst, welche Ressorts sie besetzen möchten.
Das glaubst du schon.
Und so schauen eigentlich auch die Ergebnisse aus. Also man sieht bei den NEOS ganz klar, der Schwerpunkt liegt eben im Bereich Bildung. Sie haben versucht, ein bisschen auch bei den Pensionen was herauszuverhandeln, was in einem gewissen Grad gelungen ist, nicht, glaube ich, in dem Ausmaß, wie sie es eigentlich
wollten. Aber daran ist es ja dann im Jänner gescheitert.
Daran ist es im Jänner gescheitert.
Weder und da noch hätten SPÖ
beide nicht einmal das akzeptiert, was jetzt drinnen steht, offenbar. Insbesondere die SPÖ, glaube ich, nicht. Aber man sieht schon, dass die die Verhandlungspunkte, die wichtig waren, jetzt auch sozusagen korrelieren mit der Ressortzuteilung zu den einzelnen Parteien.
Kommen wir zu dieser Ressortzuteilung, weil das ist natürlich beachtlich. Das Finanzministerium war ja deinem ehemaligen Chef, dem Wolfgang Schüssel, immer ein großes Anliegen. Man hat aber schon zuletzt gesehen, das war ja auch das Ressort, das die ÖVP der FPÖ angeboten hatte, jetzt eben der SPÖ. Warum ist für die ÖVP das Innenministerium plötzlich so viel wichtiger als das Finanzministerium?
Ehrlich gesagt, diese Frage stelle ich mir auch. Ich weiß es nicht. Man muss dazu sagen, das Innenministerium hat natürlich sehr viel Budget, sehr viel Personal. Das wird wahrscheinlich ein Grund gewesen sein. Auf der anderen Seite tut sich die ÖVP natürlich schwer, mit der budgetären Lage, die sie sozusagen verursacht hat, jetzt auch das Finanzministerium für sich zu reklamieren. Und wahrscheinlich war es halt einfach dieser klassische politische Abtausch. Ihr kriegt das Finanzministerium, dafür dürfen wir das Innenministerium behalten. Und vermutlich ist der ÖVP auch wichtig, sogar auch künftig so diesen Nimbus, wir sind auch die Sicherheitspartei, für also sich auch zu gegen reklamieren, die FPÖ das auch jetzt ein bisschen, um vielleicht à la longue abtrünnige ÖVP-Wähler, die zur FPÖ gewandert sind, gerade auch aufgrund dieser Themenlage vielleicht ein bisschen wieder auch zurückzuholen zu können.
Kommen wir zum Finanzministerium zurück, weil da hat es ja dann auch einen Streit innerhalb der SPÖ gegeben. Die Wiener SPÖ hat dann am Ende zurückgezogen und gesagt, na gut, im Wiener Wahlkampf haben sie das Spiel gespielt, der Klügere gibt nach, sagen wir es mal so. Ursprünglich wollte Michael Ludwig den Peter Hanke, der ein klassischer Finanzexperte, mittiger Typ gewesen wäre, Wiener Stadtrat, der jetzt Infrastrukturminister wird, ins Finanzministerium setzen. Jetzt hat sich Andreas Babler durchgesetzt und hat seinen Favoriten, der offenbar von Anfang an, seit Tag 1 ab, sein Favorit war, dafür nominiert. Nämlich Markus Matterbauer ist ein Ökonom, gilt selbst in der SPÖ als links. Wie wird denn das in der ÖVP aufgenommen?
Ich denke, das werden viele als Kampfansage bewerten, weil wenn man sich die Aussagen und die Haltungen von Markus Matterbauer in den letzten Monaten oder Jahren angehört hat, dann war das schon ziemlich konträr zu dem, was die ÖVP unter freier Wirtschaft, freien Markt versteht. Und meine erste Reaktion war jetzt auch, ehrlich gesagt, als ich dann gehört habe, der Name ist jetzt fix, als Reflex, das Regierungsprogramm muss jetzt einmal aus dem, das Kapitel Kapitalmarkt muss aus dem Regierungsprogramm jetzt gleich mal rausgestrichen werden. Das wird sehr schwierig werden. Es wird vor allem auch für den Herrn Matterbauer interessant sein, wie er diesen Meinungsschwenk letztlich dann auch glaubwürdig kommunizieren kann, weil er muss sich letztlich schon auch an das halten, was jetzt in den Regierungsverhandlungen vereinbart wurde, und er muss es auch durchsetzen. Aber er ist natürlich als Finanzminister sehr durchsetzungsmächtig und stark. Er kann vieles blockieren, er kann vieles verhindern. Und man wird sehen, wie weit die ÖVP, aber auch die Neos letztlich mit ihm als Finanzminister dann zurechtkommen.
Das heißt, könnte sein, dass an jemanden wie Matterbauer diese Regierung scheitert?
Also ich denke zumindest nicht zum Beginn, aber man wird sehen, wie die Entwicklungen laufen. Und vor allem, wenn es darum geht, wenn einmal das Sanierungsprogramm abgeschlossen ist und wenn es dann in die nächste Phase kommt, wer soll profitieren, dann wird sicher spannend werden, wo Matterbauer dann auch seine Schwerpunkte setzt und ob das konform geht mit den Vorstellungen von den
Neos. Okay, wenn ich dich richtig verstehe, könnte das jetzt einmal 2 Jahre erhalten, weil sie da ein 2-Jahres-Budget haben und da gibt es nicht mehr viel für ihn zu beschließen.
Also ich denke schon, dass das Ganze hoffentlich auf 5 Jahre angelegt ist, weil natürlich auch, wenn wir sagen, es hält vielleicht 2 Jahre, muss man sich überlegen. In den ersten 2 Jahren haben wir ein Sanierungsprogramm.
Genau.
Dort wird saniert, dort wird gespart.
Das heißt, das tut weh.
Das tut weh. Mhm. Damit habe ich noch keine besondere Ausgangsposition für eine mögliche Neuwahl, falls die Regierung scheitert. Das heißt, es müssen dann schon noch ein paar Jahre angehängt werden, damit man die Menschen auch überzeugen kann, dass das, was jetzt die Regierung plant, tatsächlich auch etwas ist, was den Wählerinnen und Wählern zugutekommt.
Jetzt gibt es viele, die mir sagen, so unterschiedlich wie ÖVP und SPÖ auch sind, vor allem auch durch so Landeshauptleute und Gewerkschaft und Wirtschaftskammer und so raufen die sich zusammen, aber viele haben offenbar Angst, dass die NEOS den Lindner geben könnten. Teilst du diese Sorgen?
Also erstens einmal würde ich Beate Meindl-Reisinger nicht mit Herrn Lindner
vergleichen. Nein, die meinen Schellhorn.
Sepp Schellhorn, gut.
Die meinen nicht die Beate Meindl-Reisinger.
Trotzdem, letztlich ist sie die Parteichefin und ich nehme an, sie wird, nachdem er ja ihr Staatssekretär ist und er ist ihr weisungsgebunden, wird er sich hoffentlich auch in dieser Rolle fügen. Man wird sehen, ob ihm das gelingen kann. Aber es ist sicher spannend, auch wenn man sich Sepp Schellhorn vergegenwärtigt, der durchaus mutige Ansagen macht und sehr schnelle Äußerungen auch von sich gibt, die vielleicht nicht immer allen gefallen, auch in der eigenen Partei, wie diszipliniert er sich in der Rolle eines Staatssekretärs dann tatsächlich auch verhalten wird.
Aus deiner Sicht, wie müsste die Regierung, jetzt bist du ja auch Kommunikationsprofi, jetzt könnte man sagen, ob es sehr geschickt ist, in Zeiten des Sparpakets eine Regierung aufzublasen, noch dazu nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Zukunftsministerien, sondern mit 7 Staatssekretären. Das ist schon sehr viel, weil die dürfen eigentlich gar nichts entscheiden. Sind alle weisungsgebunden. Wie sollten die jetzt kommunizieren, um ein bisschen diesen nicht sehr geglückten Start nach so vielen Monaten Verhandlungen, sind die Leute schon müde, das zu drehen?
Na, erstens glaube ich, dass vielleicht bei den Leuten, weil sie eben schon müde waren, die Freude oder
Erleichterung.
Die Erleichterung da ist, dass es jetzt endlich einmal eine Regierung überhaupt gibt. Und man kann zu dieser Anzahl der Staatssekretäre und Minister natürlich 2 unterschiedliche Zugänge haben. Auf der einen Seite stimmt, es ist kein Signal ans Sparen, vor allem dann, wenn man das der Bevölkerung abverlangt, wenn man sich selber personell aufbläst. Das macht einmal jetzt als Signal nicht den allerbesten Eindruck. Auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, haben sich die Aufgabenbereiche schon sehr stark vergrößert. Und wenn man große Ressorts hat, also wie jetzt zum Beispiel das Sozialministerium mit den Gesundheitsagenten, mit den Arbeitsmarktagenten, dann ist es für einen Minister schon sehr aufwendig. Ja, und in Wahrheit haben schon auch die Betroffenen, um die es geht, ja, sehr viel mehr Ansprechmöglichkeiten auch, wenn dann diese Aufgaben besser verteilt sind.
Aber Heidi Glück, warum war man dann nicht mutig genug, zum Beispiel, dass die ÖVP sagt, wir wollen ein wirklich innovatives neues Ministerium, zum Beispiel für Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das sind Sachen, die zukunftsträchtig sind, die wir brauchen, wo wir den Zugang gerade ziemlich verlieren. Da findet sich kaum was im Regierungsprogramm dazu. Und die SPÖ zum Beispiel gesagt hätte, okay, das ist ein Monsterressort im Sozialministerium. Wir wissen, Gesundheit und Pflege auch Zukunftsthemen, auch total wichtig. Wir machen daraus ein Ministerium, nämlich für Gesundheit und Pflege. Warum waren die 2 Parteien dazu feige, 2 Ministerien daraus zu machen und tun stattdessen Staatssekretäre, wenn noch einmal Staatssekretäre können nichts entscheiden?
Ja, da gebe ich dir recht, da hätte man sicher auch kreativer sein können, auch im Hinblick darauf, dass man ein modernes, zukunftsorientiertes Signal auch setzt, dass man sich mit diesen Zukunftsthemen tatsächlich ernsthaft und in einer breiteren Ebene auch auseinandersetzen möchte. Gerade das Thema Digitalisierung hätte man, glaube ich, eben im Sinne eines Zukunftsministeriums vielleicht in Kombination mit Forschung besser auch öffentlich darstellen können.
Und ich glaube, auch Gesundheit und Pflege hätte jeder verstanden.
Ich nehme an, das ist im Abtausch wer welche Ressorts in welcher Form besetzt, letztlich dann irgendwo untergegangen. Vielleicht hätten auch die Neos diesen Anspruch gerne gehabt, aber das wollten offenbar dann auch...
Die wollten das Außenministerium. Ganz zum Schluss schon, wie glaubst du, wird diese Regierung ankommen?
Es wird sich zeigen, ob es jetzt tatsächlich eine gewisse Dynamik gibt. Es gibt sehr viele neue Köpfe, muss man dazu sagen.
Kann es einen Zauber des Anfangs geben, den man immer irgendwelchen Regierungen, oder ist das jetzt zu spät und die haben überhaupt keine Schonfrist?
Der Zauber des Anfangs wird davon abhängen, ob es gelingt, eine gute Kommunikation aufzubauen, auch eine Erzählung, die es aus meiner Sicht bis jetzt noch nicht gibt. Mhm. Wohin will diese Regierung? Was will sie mit diesem Land? Was will sie erreichen in den nächsten Jahren, außer sparen? Das muss mehr sein, meiner Meinung nach. Und wie gut letztlich die einzelnen Akteure dann auch öffentlich kommunizieren, was sie vorhaben, wie schnell sie es umsetzen wollen. Und letztlich auch, ob sie das in dieser vorgegebenen Harmonie, von der ja gesprochen wurde bei der Präsentation, tatsächlich auch schaffen. Also wenn es zu einem echten Schulterschluss kommt, dieser drei Parteien, die das auch offensiv und gut kommunizieren, aber es wird schwer werden, glaube ich auch, ja.
Gut, wir werden uns sicher noch häufiger darüber unterhalten. Danke, Heidi Glück,
gerne,
für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.